Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Hallo und herzlich willkommen beim Zeitfragen-Feature. Mein Name ist Martin Meyer. Und ich möchte Sie vorwarnen an dieser Stelle. Unsere halbe Stunde nämlich klingt heute ein bisschen anders als sonst. Denn wir starten mit unserem neuesten Projekt aus der Zeitfragen-Wissenschaftsredaktion. Sie hören gleich die erste Folge von Therapieland, der Psychotherapie-Podcast. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass auch Sie jemanden in Ihrem näheren Umfeld haben, der eine Therapie macht oder gemacht hat. Vielleicht wissen Sie das gar nicht, weil viele eben nicht über das Thema sprechen und lieber schweigen. Aber warum eigentlich? Was ist eine gute Therapie und was müssen Angehörige von Patienten wissen? All diese Fragen beantwortet meine Kollegin Pia Rauschenberger. Und zwar in 6 Folgen erzählt sie von Menschen, die eine Psychotherapie machen. Und an ihrer Seite ist Thorsten Pattberg, Therapeut aus Berlin, der seine ganz eigene Perspektive auf dieses Feld mitbringt. Der Podcast ist, so viel kann ich Ihnen versprechen, eine spannende Reise in die Welt der Therapie. Und das Schöne für Sie ist, Sie müssen nicht auf die nächste Folge warten, sondern können sich schon jetzt alle 6 Ausgaben holen. Entweder in unserer DLF-Audiothek, in der Podcast-App Ihrer Wahl, auf Spotify oder Sie gehen auf deutschlandfunkkultur.de/therapieland. Da finden Sie auch viele Hintergrundinfos. So viel erstmal von mir. Jetzt gibt's die erste Folge und die Frage, wie findet man überhaupt den passenden Therapeuten? Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Therapieland.
Gelähmt sein oder einfach so nicht können, nicht weiter wissen oder dass vieles so schwer wirkt, dass es sich wie so eine Sackgasse anfühlt. Vielleicht war es das, so dieses, okay, all das, was gerade um mich herum passiert, wiegt vielleicht gar nicht so schlimm, aber für mich schon. Und ich komme da gerade alleine nicht mehr raus. Ich sehe keine Lösung mehr für meine Probleme und ich halte es nicht mehr aus.
Mona ist Mitte 20 und hat gerade ihren Master angefangen, als sie beschließt, ich brauche eine Therapie. Die Suche nach einem Therapeuten entpuppt sich dann aber als ziemliche Odyssee. Die Geschichte dazu hören wir gleich. Ich bin Pia Rauschenberger und ihr hört Therapieland, den Podcast über das normalerweise nicht so viel geredet wird, und zwar die Geschichten, die in der Psychotherapie passieren. Und bei mir ist Thorsten Pattberg, er ist Psychotherapeut in Berlin. Hallo Thorsten.
Hallo Pia.
Ich habe heute eine Geschichte dabei von Mona. Die hat ziemlich unglückliche Dinge auf ihrer Therapeutensuche erlebt, bis sie dann endlich quasi den richtigen gefunden hat.
Der ist irgendwie wach, der ist witzig, der hat Sachen auf dem Schirm. Und er meinte auch, wo ich dann angefangen habe, so, sie sind nicht nur da, um irgendwie hier zu leiden. Psychotherapie darf auch schön sein, es darf Spaß machen und wir dürfen auch gemeinsam lachen.
Mona heißt eigentlich anders, kommt aus Westdeutschland, wohnt aber inzwischen in Berlin und schreibt gerade ihre Masterarbeit. Heute erzählt sie uns, wie sie ihren Therapeuten gefunden hat. Vielleicht kannst du beschreiben, was dein Therapeut für so ein Typ ist. Wie sieht er so aus? Was ist das für ein Typ?
Der sieht, finde ich, tatsächlich ein bisschen aus wie Sigmund Freud. Ist schon sehr alt, hat eine Brille, nicht so viele Haare, eher klein. Bisschen krumme Haltung aufgrund von Rücken.
Ich musste gerade schon lachen, irgendwie so, weil das natürlich irgendwie so prima ist, wenn man dann irgend so einen Therapeuten findet, der wirklich, wirklich jedes Klischee erfüllt, das man sich irgendwie nur vorstellen kann über Psychotherapeuten. Was im Übrigen gut ist, ja. Ich glaube, das ist wirklich gut. Einer meiner Ausbilder sagte immer, pray for the gray, ja, betet darum, dass ihr endlich graue Haare kriegt. Ihr werdet es viel leichter haben als Therapeuten in der Therapie, weil man euch Lebens- und Erfahrungen unterstellen wird, auch wenn ihr sie nicht habt. Von daher ist das schon mal ein guter Anfang, ja, wenn man sich so auch rein physiognomisch schon an Sigmund Freud annähert.
Mona und ich sind zusammen nach Frankfurt-Oder gefahren, an dem Ort, an dem sie damals gelebt hat, als sie angefangen hat, die Therapie zu machen und wo sie jetzt gerade noch ihren Master fertig macht.
Freudiges Mensa-Essen zu haben.
Monas Geschichte fängt im September 2015 an. Mona ist gerade nach Frankfurt-Oder gezogen, um Kulturwissenschaften zu studieren. Und eigentlich sah erstmal alles so ganz gut aus. Die Sonne hat geschienen, es war ein Sommertag. Aber in Mona drin, da sah es nicht so gut aus.
Nervosität, Ängste, starkes Gedankenkreisen. Meine Schwester will von all dem nichts wissen und sagt zu mir, das sei mein Ding, weil mein BAföG kommt nicht. Ich habe mich mit meinen Eltern gestritten. Unter anderem geht es um Geld, aber eigentlich noch um
Ängste.
Meine Freunde sind alle in anderen Städten in Deutschland, weil mein BAföG kommt nicht. In meiner WG, wo ich jetzt wohne, die Leute finde ich fürchterlich. Und das war aber dann wirklich so der Knackpunkt, wo ich dachte, Bonnie, irgendwie, das ist jetzt für mich der Moment der allerhöchsten Alarmstufe. Ich suche jetzt einen Therapeuten oder eine Therapeutin.
Also Mona war ziemlich schnell klar, dass sie diese Therapie machen muss, weil sie aber auch schon eine Therapie gemacht hatte vor ein paar Jahren und das Konzept an sich so kennt. Aber es ist ja für viele Leute nicht so. Also ich meine, kommen zu dir viele Leute, die sich fragen, ob sie überhaupt eine Therapie brauchen?
Nein. Also das gibt's natürlich. Ja, also es gibt Leute, die kommen zu mir und sagen, gucken Sie mal, ich erlebe das und das. Ja, ist das eine Depression? Muss ich mich jetzt da quasi eigentlich um mich kümmern? Ich glaube, so einer der zentralen Faktoren ist für eine Aufnahme einer Psychotherapie, ist das, was so ein uralter Psychotherapieforscher mal gesagt hat, Jerome Frank heißt er, der ist so legendär, der hat schon, glaube ich, 1960 ein Buch geschrieben, Überzeugen und Heilen, irgendwie, das ist eigentlich quasi immer noch aktuell, und hat gesagt, irgendwie, was die meisten Leute in Therapie bringt, sind nicht die Symptome, sondern die Demoralisation, hat er das genannt. Ja, das heißt, in dieses nicht mehr weiterwissen. Ja,
vielleicht dieses Gelähmtsein, was sie auch beschrieben hat.
Und genau, das könnte gut sein.
So eine Sackgasse.
Diese Idee, irgendwie ich habe jetzt eigentlich quasi fast alles probiert, was mir selber noch einfällt. Und ich komme jetzt im Augenblick nicht mehr mit mir selbst zurecht. Ja, irgendwie, es wird ja irgendwie relativ klar, irgendwie sind gar nicht so sehr die Umstände, sondern dass sie irgendwann an ihrer eigenen Fähigkeit zweifelt, mit dem umzugehen, womit sie konfrontiert ist.
Wie komme ich am besten, am schnellsten an einen guten Therapeuten oder an eine gute Therapeutin?
Hey, ja, das ist die 1000-Dollar-Frage. An gute Therapeuten zu kommen, überhaupt an Therapeuten zu kommen, ist ja im Augenblick so ein bisschen das Problem, irgendwie, weil die Nachfrage das Angebot weitem übersteigt. Der eigentlich richtige Rat wäre, besorg dir viele Therapietermine, also Erstgesprächtermine, und sprich mit so vielen Leuten wie möglich und guck, wo du den Eindruck hast, hier bin ich an der richtigen Stelle. Und faktisch ist das aber aktuell nicht möglich, weil Therapieplätze rar sind und dementsprechend das oft in so einer Telefonorgie endet, wo derjenige, dem es ohnehin schon schlecht geht, eine Praxis nach der anderen anruft und sich da eine Abfuhr nach der anderen abholt.
Für Therapieland habe ich auch mal in meinem Freundeskreis nachgefragt, wie die Freundinnen und Freunde von mir, die schon Therapieerfahrung haben, wie die ihre Therapeuten gefunden haben.
Bei meiner einen Therapeutin habe ich mich für sie entschieden, weil sie so einen seitlichen, etwas frechen Blick hatte auf dem Foto.
Aber an den bin ich gelangt mit Tipps von meinen Eltern im Endeffekt.
Ich habe auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Ich glaube, ich habe irgendwas gesagt dass ich glaube, es wäre eine gute Idee, mal mit jemandem zu sprechen.
Telefonbuch. Ich glaube, es war ein Telefonbuch.
Was würdest du denn jetzt sagen, wenn du einen Anruf bekommst auf deinem Anrufbeantworter? Man spricht ja oft auf Anrufbeantworter, weil die meisten Therapeuten, die ja dann in der Sitzung sind, gar nicht abnehmen. Aber was sind so Anrufer oder Anruferinnen, wo du sagst, das klingt für mich erstmal sympathisch, da rufe ich zurück?
Ich finde, das ist nicht die Frage. Ja, also mein Job ist es ja, Psychotherapie anzubieten. Und da ich davon ausgehe, dass die Leute sich in schlechten Phasen melden, klingen die oft nicht gut. Deswegen, also ich glaube, das ist halt das Doofe an der Situation, die wir im Augenblick haben. Ja, irgendwie, dass es so ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch wird. Und dass man die Vorbereitung an diesem Bewerbungsgespräch quasi anfängt, sobald man auf diesen verdammten Anrufbeantworter spricht. Und man sich da wahnsinnig viel Gedanken schon vorher macht, wie präsentiere ich mich so, dass ich auch sympathisch rüberkomme irgendwie und dass der Therapeut auch Lust hat. Ich würde ganz ehrlich gesagt sagen, man kann einfach anrufen, seinen Namen sagen, seine Nummer sagen, ich hätte gerne ein Erstgespräch, und das reicht vollkommen. Ich finde das oft, es tut mir so leid, ja, irgendwie, wenn manche irgendwie quasi schon ihre halbe Leidensgeschichte irgendwie diesem anonymen Gerät mitteilen, in der Hoffnung, dass das irgendwas vielleicht verändert an meinem Auswahlverfahren. Man braucht das nicht.
Und rufst du wirklich alle zurück?
Nein. Das ist halt wieder auch so ein bisschen das Problem. Irgendwie, ich finde es schon auch schade. Irgendwie, ich finde, das ist ja immer, man spricht so ins Nichts, ja, als Betroffener irgendwie und kriegt oft kein Echo. Das Problem ist, wenn ich das täte, käme ich nicht mehr zum Therapieren.
Aber das heißt, dann triffst du ja schon irgendwo eine Auswahl, wen du zurückrufst.
Ja, wir haben das aber uns auf dem AB auch einfach wirklich so geregelt. Wir sagen irgendwie, wenn wir innerhalb von 3 Tagen nicht zurückrufen, dann haben wir gerade nichts frei. Das ist so ein bisschen Glückshotel. Ja, irgendwie, es ist immer gerade dann zufällig was frei und dann nehmen wir den nächsten, der auf dem AB ist. Das lässt sich organisatorisch nicht anders machen. Das ist, ja, ist doof, aber es ist so.
Okay, aber zumindest ist es dann einfach auch Zufall und da ist dann wirklich nichts anderes im Spiel. Das ist ja dann auch irgendwo beruhigend zu wissen vielleicht.
Ja.
Also bei Mona war es auf jeden Fall so, dass sie es anscheinend einfach nur Glück hatte und direkt einen Termin bekommen hat bei einem Therapeuten. Und dann ist sie da erstmal so ganz optimistisch hingegangen.
Ich bin damals in dieses Zimmer gekommen und da standen auch erstmal so Edelsteine. Hat mich dann begrüßt mit, ja, das, damit die Energie hier sauber ist. Wo ich auch so dachte, ja, okay. Genau, und das war dann auch jemand, der so sofort Familienkonstellation nachgefragt hat und irgendwie meine Familie charakterisiert hat und ja, sofort in so eine Sitzung und in so eine Konfrontation eingestiegen ist, wenn meine Mutter jetzt neben mir sitzen würde, was ich sagen würde, wenn meine Schwester neben mir sitzen würde, was ich jetzt sagen
würde. Das war in der ersten Sitzung.
Genau, wo man sich ja einfach erstmal kennenlernt und wie gesagt, dann habe ich ein paar Dinge erzählt und das war eben der der Therapeut, der mich dann verabschiedet hat mit einem Schulterklopfen, weil emotionaler Missbrauch ist ja eh schlimmer als manchmal sexuelle oder körperliche Gewalt und hat mich dann so nach Hause gehen lassen.
Für mich klingt es nach einem ziemlichen Horror-Erstgespräch, wenn man da mit so einem Schulterklopfen verabschiedet wird und gesagt bekommt, so ja, emotionaler Missbrauch und direkt auch dieser Stempel da ist. Wie klingt es für dich?
Gruselig. Naja gut, so ein erster Eindruck ist natürlich wichtig, irgendwie wenn dann schon die falschen Kristalle rumstehen und man selber irgendwie eben nicht so drauf ist, kann das natürlich schon abschreckend wirken. Schlimmer finde ich aber, dass offensichtlich ja gar kein Kontakt zwischen den beiden richtig zustande gekommen ist. Ja. Ich finde es jetzt rein technisch gesehen, irgendwie klingt das so irgendwie nach vernünftigen Fragen. Ja, irgendwie, wie ist Ihre Familienkonstellation? Irgendwie, was würde Ihre Schwester dazu sagen? Wir nennen das zirkuläres Fragen. Ja, es kommt wahrscheinlich aus der systemischen Therapie. Das macht aber wenig Sinn, ja, irgendwie, wenn man noch gar nicht im Gespräch ist und noch die Grundsituation nicht geklärt ist. Ja, irgendwie also quasi mit Technik einfach ins Haus fällt. Und dann sollte man sich nicht wundern, wenn die Klienten dann wieder gehen und sagen, irgendwie, was war das denn?
Ja. Also du meinst, man sollte sich sozusagen einfach ein bisschen langsamer vortasten als Therapeut und nicht so mit der Tür ins Haus fallen, oder?
Naja gut, er möchte einfach direkt arbeiten. Ja, irgendwie das kann ich auch wiederum gut verstehen. Ich arbeite hier auch gerne. Aber das ist ja ein gemeinschaftliches Unternehmen, ja, so eine Therapie. Und irgendwie deswegen ist irgendwie so ein minimales Kennenlernen, ja, am Anfang vielleicht auch gar nicht mal verkehrt. Irgendwie, also Mona sucht ja jemand, ja, irgendwie, der ihr quasi aus dieser auch starken Isolation heraus, die sie da empfindet, heraushilft und mit ihr gemeinsam irgendwas unternimmt. Und ich glaube, genau diesen Auftrag findet sie da gar nicht erfüllt. Und von daher finde ich es kein Wunder, dass sie nach einer Stunde gesagt hat, da gehe ich nicht mehr hin.
Und es ist ja auch so, dass wir nicht nur dieses erste Gespräch haben, um uns kennenzulernen, sondern eigentlich gibt es 5 probatorische Sitzungen, so heißen die. Mhm. Und danach kann man immer noch sagen, okay, ich möchte diese Therapie nicht mit dieser Person machen. Das heißt, genau. Eigentlich könnten wir auch, also könnte ich jetzt auch als Patientin, wenn ich mir nicht sicher bin, noch 4-mal hingehen und dann erst entscheiden.
Ja, natürlich. Ich meine, das gilt natürlich für beide Seiten. Ja? Der Therapeut kann natürlich an einem bestimmten Punkt sagen, irgendwie so, okay, ich glaube, ich bin nicht der Richtige in Ihrem Fall. Ja? Irgendwie, aber natürlich gilt das noch viel mehr für den Klienten, ja, dass er, der natürlich jederzeit frei ist, zu sagen, irgendwie so, gucken Sie mal, das ist hier für mich nicht das Richtige. Und das gilt nicht nur während der probatorischen Sitzung, sondern das gilt natürlich während der ganzen kompletten Therapie. Ja? Man kann immer gehen. Also man unterzeichnet da keinen Pakt mit dem Teufel. Man kann die Therapie jederzeit verlassen, ohne dass es Konsequenzen gibt. Die 5 probatorischen Sitzungen, ich weiß nicht, vielleicht sollte man auch noch mal kurz klären, irgendwie das ist die alte Regelung, die ist gekippt worden vor ein paar Monaten. Das ist inzwischen anders. Es gibt 3 Sprechstunden und nach den Sprechstunden gibt es dann verschiedene Optionen. Und es gibt tatsächlich auch noch die probatorischen Sitzungen, von denen kann man theoretisch dann auch noch mal 4 Stück machen. Also so gesehen ist die Kennenlernphase jetzt auf 7, theoretisch 7 Sitzungen ausgedehnt worden.
Mhm. Und wie ist es dann? Kann ich dann diese Kennenlernphase mit mehreren Therapeuten durchspielen und Therapeutinnen?
Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, irgendwie das würde ich wirklich auch würde ich eigentlich auch raten, wenn es nicht so im Augenblick so praxisfremd wäre. Ich bin da überhaupt nicht böse. Ja? Also ich hatte mal einen Klienten zum Beispiel, der hat 5 Leute gleichzeitig gesehen. Ja? Okay. Das ist schon wirklich ungewöhnlich. Und ich habe einen guten zweiten Platz gemacht bei diesem konkreten Patienten, hat er mir extra noch gesagt, ist extra nochmal gekommen. Ja? Und es ist dann manchmal auch wirklich subjektiv, irgendwie sind so Kleinigkeiten, irgendwie, die einen Ausschlag gegeben haben. Irgendwie bei ihnen in seinem konkreten Fall war zum Beispiel, er sagte, ich gehe jetzt zu dem anderen, weil der mir schon einen Fragebogen zu meiner Familiengeschichte gegeben hat. Das hatte ich nicht gemacht. Das fand er gut, ja, weil er den Eindruck hatte, irgendwie, das ist für ihn wichtig. Er hätte gerne halt eben offensichtlich mehr über die Familie erzählt, als ich ihm dazu Gelegenheit gegeben habe. Und dadurch ist er zu jemand anderem gegangen. Und das ist ja eine gute Entscheidung.
In meinem Freundeskreis war es auch so, dass die meisten Freunde von mir einen ziemlich eindeutigen, entweder positiven oder negativen ersten Eindruck von ihren Therapeuten hatten.
Wirkte sehr fair, aber auch nicht sehr herzlich.
Also auch so ein bisschen was Reserviertes, aber so was angenehm Reserviertes. So sehr interessiert und offen, aber auch so sehr, ich weiß nicht, grenzenwahrend.
Der war ein schlauer Typ, der war nicht irgendwie verpeilt oder so. Der hat mir erzählt, was er mit mir vorhat. Und zu dem hatte ich Vertrauen, der hatte auch Humor. Das war, glaube ich, so.
Bei Mona war es so, dass sie sich schon nach dieser ersten Sitzung eindeutig gegen diesen Therapeuten entschieden hat, weil es zwischen denen einfach nicht funktioniert hat.
Ja.
Okay. Und dann hast du weitergesucht.
Dann habe ich es weitergesucht und da war eigentlich eine noch unangenehmere Situation. Es war halt eine Frau. Genau, es ging dann auch darum, dass ich dann eben zu ihr meinte, also es ging auch viel um Selbstwertprobleme und auch wieder so dieses Ding, okay, mir fällt es irgendwie schwer, mich Männern gegenüber zu öffnen. Und dann war ihre Frage sofort, ob ich sexuellen Missbrauch erfahren habe. Und ich war total irritiert, weil ich so dachte, was ist das denn für eine Frage? Und hat dann auch gesagt, nein. Und dann meinte sie so, ja, sind Sie sich sicher? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin mir sicher. Dann dachte ich auch kurz so, oder habe ich was vergessen? Oh Gott. Und dann meinte sie, ja, sie merkt ja in mir so eine unterdrückte Aggression in meinem Blick, wo ich so dachte, ja, okay, das ist jetzt was mir noch nie so begegnet ist in der Form. Und dann habe ich gesagt, nee, aber da ist nichts, soweit ich mich erinnern kann. Und dann meinte sie, also, dass ich auch mal in meine Kindheit zurückgehen soll oder ob ich anderen Leuten gegenüber schon übergriffig geworden bin, weil meistens werden ja auch Opfer zu Tätern.
Also nochmal ganz kurz, die Therapeutin hat ihr quasi erst nahegelegt, dass sie vielleicht selbst sexuellen Missbrauch erfahren hat und dann, dass sie vielleicht sogar selber eine Täterin ist in dem Bereich. Also das finde ich schon ziemlich... ja, merkwürdig, muss ich sagen.
Ich finde, es gibt ja so ein bisschen auch so eine Gemeinsamkeit, ja. Irgendwie beide Therapeuten, vielleicht in guter Absicht, versuchen ja, so ein bestimmtes Erklärungsmodell möglichst frühzeitig anzubieten. Ja, irgendwie, wenn man, das ist natürlich irgendwie schon auch aus, wahrscheinlich in der Hoffnung, irgendwie demjenigen irgendwie so ein bisschen Klarheit, Entlastung zu verschaffen. Aber es ist natürlich weit weg von dem, was Mona so berichtet. Ja, irgendwie, also Mona kommt mit Einsamkeit, mit Studienschwierigkeiten, mit Unzufriedenheit mit sich selbst. Und der eine Therapeut sagt, ach, eigentlich ist das ein Familienproblem. Und die zweite Therapeutin sagt, eigentlich ist das ein sexuelles Problem, ja, oder ein Missbrauchsproblem. Woher wissen die beiden das?
Jetzt bin ich gespannt. Genau, die hatte nämlich da etwas, was sie an Mona beobachtet hat, was Mona vorher noch nicht so aufgefallen war.
Und sie meinte halt zu mir, ich hätte einen Triebtäterin-Blick. Und das war so für mich ein Ding, wo ich rausgegangen bin und wirklich geweint habe, weil ich wusste nicht, wohin mit mir. Habe ich wirklich komplett was vergessen? Also das war wirklich, und die wusste ja nichts von mir.
Ja, Mona klingt wie eine gute Supervisorin für ihre Therapeutin. Irgendwie, diese nennt nämlich mal die Fragen, die vielleicht vorher hätten geklärt werden sollen, ja, irgendwie bevor der Triebtäterblick irgendwie zum Thema wird.
Hast du denn das Gefühl, Mona hatte da jetzt einfach zweimal total viel Pech und ist da echt an zwei, ja, Nieten geraten? Oder war das, hörst du solche Geschichten öfter?
Nee, Gott sei Dank nicht. Es gibt natürlich immer mal wieder Leute, irgendwie, die mit ihren Therapeuten so unzufrieden sind, vielleicht zu Recht unzufrieden sind. Aber ich glaube, so krasse Sachen höre ich eher selten. Ja. Also beide Fälle finde ich wirklich haarsträubend. Ich mache auch nicht immer alles richtig. Ja. Ich habe, glaube ich, auch in Erstgesprächen schon Unsinn gemacht. Aber ich glaube irgendwie, das sind schon, wir werden schon wirklich, also jetzt muss ich mir wirklich mal eine Lanze für die Ausbildung in Psychotherapie brechen. Wir werden da wirklich gut geschult und lange auch intensiv begleitet. Wir haben in der Ausbildung irgendwie Supervisoren, die mit auf uns aufpassen. Und dieses irgendwie mit der Tür ins Haus fallen und einfach mal so in den Raum werfen, ja, irgendwie, sie haben jetzt das und das. Das sollte man uns eigentlich ausgetrieben haben, bis wir dann tatsächlich mit Menschen arbeiten dürfen. Ich glaube, das entsteht aus Unsicherheit heraus, ja, irgendwie Unsicherheit der Therapeuten, die, glaube ich, irgendwie eben so ein freudsches Bild erfüllen wollen, ja, irgendwie was Weises sagen wollen, möglichst schon nach möglichst kurzer Zeit.
Die auch ein bisschen für sich werben wollen wahrscheinlich, oder? Dass die da Erklärungsmodelle anbieten können.
Genau, als große Diagnostiker ja, in die Geschichte eingehen. Ich glaube, irgendwie, so funktioniert es halt auch einfach nicht. Ja, irgendwie, ich brauche oft auch manchmal Zeit. Ja, irgendwie verstehe viele Sachen eben einfach auch nicht sofort. Und ich hoffe immer, dass ich die Zeit kriege. Ja, manchmal kriege ich die Zeit nicht im Erstgespräch. Weil zu viel Druck da ist, irgendwie, weil die Hoffnung auch zu groß ist, irgendwie, dass ich eine Lösung sofort anbieten kann. Aber in der Regel brauche ich irgendwie eine gewisse Ruhe zu klären. Wer bist du? Was willst du? Und was bedrückt dich?
Ja, das ist ja vielleicht schon so, dass auf diesem Erstgespräch auch echt so ein ganz schöner Druck liegt, wenn beide herausfinden wollen, ob das passt. Und ich meine, wir haben ja gesagt, wir können auch öfters hingehen und müssen nicht beim ersten Mal das entscheiden. Aber
ja.
Würdest du sagen, so einer ersten Intuition kann ich als Patientin schon auch trauen? Oder nach welchen Kriterien entscheide ich das dann im Endeffekt?
Das weiß ich nicht. Das macht jeder für sich, glaube ich, aus. Irgendwie. Und wir kommen ja nicht als unbeschriebene Blätter in Therapie. Ja, irgendwie, wir haben ja unsere eigenen Beziehungsgeschichten, die wir mit uns mittragen, ja, irgendwie, die uns geprägt haben. Und manchmal passt es einfach nicht. Ja, irgendwie, dann erinnere ich jemand an den ekligen Onkel Alfred, ja, den er sowieso nicht leiden kann. Irgendwie. Und dann rede ich vielleicht auch noch genauso. Dann geht das nicht. Was wir wissen, ist, was ich auch echt faszinierend finde, immer noch bis heute, ist, dass die Einschätzung der Beziehungsqualität durch den Klienten in der dritten Stunde, also ziemlich zum Anfang der Therapie, ist der beste Prädiktor, also der beste Vorhersagefaktor für Therapieerfolg. Das heißt, wenn man Leute nach der dritten Stunde fragt, sag mal, wie hast du den Eindruck, du bist hier an der richtigen Stelle, dein Problem wird verstanden und es geht für dich schon in die richtige Richtung. Und die antworten dann mit ja, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen.
Okay, das würde ja eigentlich bedeuten, jetzt so für mich als Patientin, dass ich 3 Sitzungen machen sollte und dann auf mein Gefühl hören sollte.
Ja, deswegen gibt es ja, vielleicht hat das doch jemand gelesen, und deswegen gibt es jetzt 3 Sprechstunden.
Da steckt
mehr Weisheit hinter, als ich manchmal denke.
Ja. Mona hat dann übrigens im dritten Anlauf endlich ihren Traumtherapeuten gefunden. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Sigmund Freud 2, der gesagt hat, hier darf auch mal gelacht werden in der Therapie.
Genau, weil es ist noch das Letzte, was ich halt an meinem Therapeuten schätze. Der meinte immer, wir haben Zeit. Und es hat jetzt auch 3,5 Jahre gedauert, aber es war gut so. Ich hatte keine Eile. Ich musste nicht in einer bestimmten Zeit dieses und jenes Ziel erreichen, sondern ich konnte auch in meinem Tempo Themen an mich ranlassen, mich mit Themen beschäftigen. So natürlich, er hat dann auch manchmal gefragt, wie läuft's mit der Uni, haben sie ihre Familie besucht, was auch immer. Aber ich konnte mich auch einbringen oder sagen, nee, das ist heute nicht das, worüber ich reden möchte. Und dann war es auch okay.
Also können wir vielleicht festhalten, diese Telefonorgie, die lohnt sich, aber man sollte eben, wie Mona auch immer, aufs Bauchgefühl achten. Einfach ist das natürlich nicht. Diese Therapeuten, die haben natürlich auch zig Anrufe auf dem Anrufbeantworter. Und Thorsten hat das ja auch erzählt, dass er eben meistens eigentlich eher per Zufall entscheidet, wer dann bei ihm Patient werden kann. Und das heißt eben auch für die Leute, die suchen, auch wenn es schwer ist, man muss fleißig sein, durchhalten und sich nicht entmutigen lassen. Und das ist natürlich eine besonders schwere Bürde für jemanden, der sowieso schon Hilfe sucht. Das war die erste Folge von Therapieland. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Diagnose, die man in der Therapie bekommt. Und ich erzähle die Geschichte von Kira, die ihre Diagnose zunächst gar nicht hören will.
Ich habe schon irgendwie gemerkt, dass was nicht stimmt und dass Dinge sich verändern. Und das kam mir auch komisch vor. Aber ich fand's halt geil.
Therapieland ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Mit mir, Pia Rauschenberger.
Und mir, Thorsten Pottberg.
Die Musik kommt von Max Buske. Redaktion: Emily Ulbricht, Jana Wuttke, Sandro Schröder, Dennis Kogel.
und André Zanto.
Was ich nicht wusste auf dem ganzen Therapiemarkt, ist, dass die Nachfrage so groß ist, dass die Therapeuten oft nicht mal zurückrufen können, wenn da Anrufe auf dem AB angekommen sind. Was ja dafür spricht, dass das wirklich ein riesiger und immer größer werdender Kosmos ist, diese ganze Psychotherapie. Und man sich da eigentlich mal reinbegeben müsste, auch wenn man wie ich noch nie beim Therapeuten war, aber das kann ja mal kommen.